Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday von den German Football Analysts. Ihr habt es richtig gehört. Neue Musik, denn wir haben die Super Bowl-Woche am kommenden Sonntag. Steigt der 52. Super Bowl, und dementsprechend haben wir uns gedacht, neues Gewand für den Podcast hier, für den NFL Tuesday, neue Musik, dem Super Bowl entsprechend, dem größten Spiel, das wir haben in der NFL. Christian, du bist wieder bei mir, ich freue mich. Hi.
Ja, hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Und direkt von mir schon mal vorweg, wir haben jetzt so eine kleine Insider-Referenz, die ich hier anbringen möchte. Wir haben jetzt 2000 Follower, 2K Followers, das ist natürlich erstmal sehr geil, vielen Dank dafür. Und gleichzeitig kann man dann direkt, ohne dass ich daran was ändern könnte, direkt 2K, der Publisher, ins Gedächtnis, ins Gehirn, ins wie auch immer. Und da muss ich natürlich auch direkt an dich denken, Felix, denn du bist ja ein großer Fan dieses Computerspieleherstellers.
Ja, 2K ist großartig. Ich hoffe immer, dass sie irgendwann mal die NFL-Rechte mal wieder bekommen von EA und dann ja neues Football-Spiel sozusagen auf den Markt werfen können, denn die Basketball-Reihe ist auf jeden Fall, finde ich, immer deutlich besser als das, was EA rausbringt im Vergleich im Football.
Ja, das ist nicht unrecht. Das ist ja auch immer so ein bisschen mit FIFA. Da gab es ja auch Pro Evolution Soccer, glaube ich, ne? Und FIFA und PES fand ich damals eigentlich auch immer besser als FIFA. Aber FIFA hat einfach die krasse Marktmacht mit den Lizenzrechten.
Definitiv. Und ich glaube, da an der Stelle können wir auch mal einen Hörer grüßen, der uns in der Schweiz immer zuhört, der da auch ein großer Fan von dieser Reihe ist und auch, glaube ich, uns jetzt zuklatschen wird, wenn wir das so sagen, mit Pro Evolution Soccer. Aber wir wollen nicht über Fußball reden, schon gar nicht über Computerspiele heute, Christian. Wir haben den Super Bowl vor der Tür, wie ich es gerade etwas schwierig formuliert hatte, das größte Spiel, das wir haben. Es ist eher es ist der Super Bowl, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Es ist die Super Bowl Week, die Teams sind gelandet in Minnesota, Minneapolis. Die Media Days laufen. Gestern hatten wir die Opening Night. Alles läuft auf den Sonntag hinaus. Die Show ist riesig. Es scheint so, als würde sie jedes Jahr auch immer größer werden, das ganze Spektakel drumherum. Wir wollen uns natürlich damit nicht zu sehr aufhalten, weil das nicht so unbedingt unser Credo ist, über die Show drumherum zu sprechen, sondern wir wollen natürlich gucken auf alles, was das Spiel angeht, was wichtig ist fürs Spiel, euch auf den Stand bringen. Da werden wir natürlich die Eagles und die Patriots näher beleuchten. Wir werden auf den Super Bowl, auf das Spiel eingehen, gucken, was wir erwarten können. Wir werden am Ende der Folge heute auf jeden Fall auch nochmal auf so ein paar Wetten eingehen. Denn Super Bowl und Las Vegas sind ganz, ganz eng verbandelt, sage ich mal. Denn
also
das Wetten ist,
ne? Also ganz in Anführungsstrichen.
Ne? Ja. Noch. Mhm. Aber wir wären nicht der NFL Tuesday hier, wenn wir nicht auch auf ein paar Themen gucken würden, die vielleicht auch in dieser Woche sonst ein bisschen untergehen. Themen, die uns wichtig sind und ich glaube auch für die Football-Welt insgesamt sehr wichtig sind. Und deswegen wollen wir damit auch gleich beginnen, vorweg. Aber erstmal noch an dich, Christian, die Frage: Super Bowl Sunday. Mit wem würdest du am liebsten den Super Bowl Sunday, ausgenommen von mir jetzt natürlich, den Super Bowl schauen, wenn du die Wahl hättest? Also wenn du dir es wünschen könntest, eine Person, mit der du den Super Bowl guckst. Wer wäre das?
Also als erstes kommt dann natürlich Bill Belichick in den Kopf hinein, weil ich kann mir kaum was Spannenderes vorstellen als, wie nennt man das auf Deutsch, to pick his brain, also mal wirklich mit Bill Belichick reden und nicht diese sauber gewaschenen Antworten zu bekommen, sondern wirklich seine Insights in das Spiel rein und gerade speziell, was er dann in dem Moment ja auch sogar callt bzw. callen lässt von Matt Patricia, dem Defensive Coordinator, das wäre schon so ein absolutes Highlight, da wirklich mal, also ich glaube, einen besseren Zugang kann man nicht finden zu diesem Sport. Jetzt spontan, da das natürlich schwer möglich ist, wenn er an der Seitenlinie ist und coacht, da kann ich ihn natürlich schlecht als meinen Gastzuschauer quasi zu mir nach Münster einladen. Vielleicht Bill Parcells als ehemaligen Lehrer von Tom Brady, Bill Belichick, Entschuldigung, wäre dann vielleicht eine ganz gute Idee. Sowas irgendwie, ja. So generell, vielleicht auch einfach so, ja, da gibt schon einige, die möglich wären, ne? Also so Bill Parcells oder ich glaube, wenn du sagen würdest, das weiß ich sogar, oder?
Was denn? Wer denn?
Ich bin gespannt. Chris Sims, heißt er so? Mann, jetzt bin ich ein bisschen Stich auf dem Schlauch. Phil Sims. Phil Simms ist es.
Nee, ja. Mit Phil Simms hätte ich keinen Bock, den Super Bowl zu gucken. Ich muss ihn lang genug ertragen bei CBS. Nein, ja, Tony Romo wäre geil. Ja. Oh, ja, Tony Romo würde ich gerne den Super Bowl gucken. Wobei, im Grunde genommen, seine Art und Weise, die Spiele zu kommentieren in der Saison war ja schon mehr als genug. Eigentlich hat er ja alles wirklich gegeben und da Insights gegeben, die wir so auch noch nicht hatten von Kommentatoren. Mir kamen auch direkt eigentlich nur Leute in den Sinn, die eigentlich an dem Tag auch ziemlich viel zu tun haben werden. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal in der Box oben sitzen, da bei Ernie Adams zum Beispiel, und ihm mal so ein bisschen zuhören, so dem Geist in der Organisation der Patriots. Keiner kennt ihn, keiner weiß, was er macht, aber er ist irgendwie immer da. Und sieht aus wie so ein FBI-Agent aus den 60er Jahren. Aber mit dem würde ich gerne mal in den Super Bowl gucken.
Ja, das wäre, glaube ich. Das ist übrigens auch interessant. Ich habe die Tage einen Artikel darüber gelesen, dass Philadelphia auch eine relativ ausgeprägte analytische, also Analytics Department quasi hat. Also so das ähnlich, was Ernie Adams auch macht. Er ist eben wirklich einer der wichtigsten unbekannten Figuren im Football, könnte man vielleicht so sagen. Also das der Situational Football Guy von Bill Belichick, der da im Prinzip so die ganzen, das ganze große Ganze immer im Auge behält. Und Philly scheint da auch relativ gute Sachen am Start zu haben. Das wäre natürlich sowas. Ja, es ist sehr interessant, mit solchen Leuten dann natürlich da zusammen zu sein. Also man kann unheimlich viel lernen und ich glaube, das ist auch insgesamt ein viel, viel interessanteres Spielerlebnis dadurch dann natürlich wird.
Ja, definitiv. Und sonst, meine zweite Wahl wäre auf jeden Fall Papa John's mit seiner ganzen Entourage. Das wäre auf jeden Fall eine gute Party.
Aber weil der Manning dabei ist, oder?
Klar, mit Manning, logisch. Ja. Und dann kommt J.J. Watt auch noch kurz vorbei und alle. Lass uns über ein paar wichtige Themen sprechen. Ich hatte es gerade angesprochen. Sachen, die wir auf jeden Fall noch mitgeben wollen, die uns wichtig sind, worüber wir sprechen wollen. Fangen wir an mit einem Team, das gar nicht in der NFL spielt, aber so ein bisschen den Schatten wirft schon auf die NFL. Denn die Cleveland Indians haben bekannt gegeben, dass sie ihr Logo, für alle, die nicht wissen, wie es aussieht, googelt es einfach mal. Cleveland Indians ist ein Baseballteam. Die haben angekündigt, dass sie 2020 quasi ihr Logo entfernen, aufgrund, im Grunde genommen ist es ein rassistisches Logo. Sie werden das ändern. Den Namen, da habe ich jetzt noch nicht zugehört, ob das auch der Fall sein wird, aber es wirft natürlich, was ich gerade sage, schon einen Schatten auf die Washington Redskins, denn sie sind eigentlich auch schon lange überfällig, sowohl ihr Logo als auch ihren Namen zu ändern, ne?
Ja, definitiv. Ich weiß tatsächlich nicht, also ich versuche immer das Team eigentlich immer nur bei dem Namen Washington zu nennen, weil ich das selber auch, ich finde das einfach so, ich finde es echt einfach wirklich blöd, dass man diese Dinge, die so viele Menschen stört und verletzt und wie man auch immer das dann auch in dem Moment nennen will, dass man da auf sein Gewohnheitsrecht irgendwie beruht und sagt so, ja komm, so schlimm ist es doch auch gar nicht und bla und bla und blub und so weiter. Und ich will das einfach nicht irgendwie großartig unterstützen. Und gegen das Team selber habe ich nichts. Ich mag es eigentlich sogar insgesamt relativ gerne. Aber mich stört das halt, dass man, wenn es da so eine Kontroverse drum gibt, dass man dann da auch nicht einfach mal guckt, was man daran machen kann.
Ja, definitiv. Also die Argumente, die dann auch von den Besitzern oder dem Besitzer der von Washington immer wieder angeführt werden, die Marketing-Schäden etc. pp., das sind für mich auch relativ haltlose Argumente. Also das ist, weiß ich nicht, längst überfällig und es gibt auch in der NHL, im Eishockey gibt es auch noch ein Team. Ich finde, diese Teams müssten wirklich und allen voran eben Washington sich wirklich mal Gedanken machen, das zu ändern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Einbußen bedeuten würde oder irgendwelche Fans,
Das sind dann die Fans, die dann sowieso zur XFL übergehen werden demnächst, ne?
Ja, guter Übergang, Christian. XFL, das nächste Thema. Und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben oder die es auch nur nicht kennen. Es gab Anfang der 2001 den Vorstoß des Besitzers der, wie nennt man es in Deutschland, Wrestling, der professionellen Wrestling.
Also WWE oder WWE, ich weiß es nicht genau.
Ja, also der Besitzer der professionellen Wrestling-Liga und der damalige Sportchef von NBC hatten sich zusammengeschlossen und haben eine Konkurrenzliga gebildet zur NFL und dies war die XFL. Die XFL sollte quasi in der Zeit, in der kein American Football in der NFL läuft, sprich in der Offseason, die Fans nicht nur, ja, weiterhin unterhalten, sondern auch, wenn möglich, die Fans abgrasen von der NFL. Idee war quasi, mit markanten Sprüchen, mit markanten Stars aus dem Wrestling wie Dwayne The Rock Johnson etc. das Ganze anzuheizen, die Regeln, die in der NFL dafür sorgen, dass Spieler geschützt werden vor Verletzungen, wurden da natürlich alle über Bord geschmissen. Es war darauf ausgelegt, dass sich Spieler verletzen, und auch wirklich harte Zusammenstöße waren gefordert und gewünscht.
Ja, und ausgelegt ist vielleicht ein Tacken viel, aber sagen wir mal so, es wurde auf jeden Fall so ein bisschen härter gemacht, würde ich mal sagen, oder?
Ja, definitiv wurde es härter gemacht. Also also allein schon da gab es keinen Cointoss, der quasi entschieden hat, welches Team beginnen darf, sondern der Ball wurde irgendwie vor zwei Spieler in einer Entfernung von 10 Yards, glaube ich, hingelegt, und dann auf den Pfiff mussten beide Spieler losrennen, und wer zuerst am Ball war, dessen Team hatte quasi dann das Recht, mit dem ersten Ballbesitz zu starten, was natürlich schon in der ersten Kollision endet. Also dann ging es eben weiter, und die Verletzung war da so ein bisschen vorprogrammiert. Es gab auch incentivierte Gehälter, wenn man so will, also Gehälter, die sich nach der Leistung der Spieler gerichtet hat, und auch das fördert natürlich deutlich härteren Einsatz. Also da gab es noch ein paar viele schwierige Punkte, muss ich sagen.
Aber tendenziell kann man sagen, die XFL ist jetzt, glaube ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass es eine tatsächliche Konkurrenz wird zur NFL. Vor allen Dingen, ja, also so in einigen Märkten, ne? Also so ein bisschen, das geht sehr darauf, dass die Spieler keine kriminellen Vergangenheiten haben dürfen, und dass sie vor allen Dingen auch bei der Nationalhymne zu stehen haben. Also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der unterstrichen wurde. Also so ein bisschen diese Fans, die sich jetzt über die sozialen Bewegungen innerhalb der NFL so unglaublich aufregen, die versucht die XFL jetzt natürlich einzufangen. Aber tendenziell kann ich mir schwer vorstellen, dass das wirklich ein erfolgreiches Produkt wird, weil man ja jetzt schon innerhalb der NFL so ein bisschen das Gefühl hat, dass so das Talent teilweise fehlt, so in einigen Positionen, speziell in den Lines, dass da vom College nicht so viel nachkommt. Deswegen glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir uns insgesamt nicht so viel mit dem Thema beschäftigen werden müssen, weil, dass es erfolgreich wird, ich halte es für nicht so wahrscheinlich.
Ich halte es auch für nicht so wahrscheinlich. Worauf wir aber auf jeden Fall hinaus wollten, ist, es wurde neu angekündigt. Das heißt, die XFL will eine Neuauflage starten. Sie wollen es schaffen, nochmal quasi die NFL dazu abzuholen, beziehungsweise die Fans, die jetzt unzufrieden sind mit der NFL. Und eine neue Liga soll demnach entstehen. Sehr fragwürdiger Hintergrund, sehr fragwürdige Leute auch, die dahinter stehen, hinter der XFL, und auch ein fragwürdiges Konzept. Deswegen glauben wir insgesamt, dass es nicht so von Erfolg gekrönt sein wird. Ganz lustig, ich hatte mal geguckt, das allererste XFL-Spiel, ich glaube 2000 oder 2001 war das, war kurz nach dem Super Bowl, dem damaligen, und hatte über 50 Millionen Einschalt beziehungsweise Foto. Zuschauer. Ja. Mhm. Und das schon zweite? Die Woche zwei war dann schon irgendwie, ich weiß nicht, nur noch 15% oder so davon. Also dann ist es wirklich runtergedroppt. Genau. Wenn wir bei Show sind oder bei Unterhaltung, können wir auch noch auf zwei Sachen hinweisen. Und zwar läuft momentan bei Facebook Watch die Tom Brady Tom vs. Time, wie soll man es nennen? Infomercial hast du es genannt. Ne?
Ja, das war immer so ein bisschen böswillig. Ne? Es ist schon interessanter als so ein Infomercial, wenn ich da an meine Jugend erinnere, mich zurückerinnere und dann diesen Nicer Dicer oder wie auch immer die Teile hießen, mich an die Werbespots zurückerinnere. Also da ist Tom vs. Time natürlich schon deutlich interessanter. Es sind bis jetzt 3 Folgen raus, deswegen nehmen wir heute auch ein bisschen später auf, weil ich die aktuellste doch noch vorher schauen wollte, wenn wir da schon heute drüber reden. 3 Folgen, jeweils, ich glaube, 15 Minuten, und sie bietet doch Einblicke, die einzigartig sind. Also das hat man vorher bei Tom Brady noch nicht gesehen. Man sieht ihn wirklich viel zu Hause oder auf dem Practice Field, wenn er irgendwie mit seinen Receiver-Dudes, hauptsächlich Amendola und Edelman, trainiert. Und natürlich Alex Guerrero, dem Mastermind hinter dem TB12-Programm und der Playability, Philosophie, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennen soll. Interessant, insgesamt ist es auf jeden Fall Must-Watch für jeden Patriots-Fan und ich finde schon auch, dass es sich Fans, die jetzt nicht unbedingt Fan der Patriots sind oder von Tom Brady im Speziellen, ihn vielleicht sogar auch eher so in die Richtung des Hassens gehen bei ihm, kann man sich doch schon angucken, zumindest mal eine Folge, weil es sind schon spezielle Einblicke, die man bekommt, auch das Verhältnis zwischen Quarterback und Offensive Coordinator, wie so die Kommunikation teilweise abläuft. Weil das ist nicht nur speziell Tom Brady, sondern das kann man, glaube ich, auch auf viele andere Teams übertragen.
Ja, definitiv. Also für mich ist das immer sehr, sehr spannend. Ich, wie gesagt, ich bin noch sehr zwiegespalten, was die Person Tom Brady angeht, aber ich finde es immer schön, wenn man gerade von diesen absoluten Super-Superstars, die ja wirklich gut darin sind, beziehungsweise viele Leute beschäftigen sich so abzuschirmen, dass man im Grunde genommen nichts von ihnen mitbekommt, außer das, was auf dem Spielfeld passiert und das, was du vorhin so schön beschrieben hast, diese saubere gewaschenen Antworten, bekommt man da zumindest einen sehr guten Insight-Einblick mal in so einen Ablauf, so einen Tagesablauf. Ich bin ein sehr großer Fan, also ich verschlinge gern alle möglichen Dokus, ob das jetzt von Sports Illustrated sind, wenn die irgendwie mal einen Trainer begleiten einen Tag oder die ganzen 30-for-30-Sachen. Das ist schon immer schön, weil es einfach Einblicke gibt, die man sonst nicht hat und das ist so immer das, ja, mein Fantum bezieht sich da immer sehr viel drauf, dass ich mir diese Sachen anschaue und diese, ja, so ein bisschen hinter den Kulissen mir das mal reinziehe und finde ich immer sehr spannend. Also auch wenn man wirklich kein Tom Brady-Fan ist, das ist spannend. Also, sowas wünscht man sich dann von so einem Superstar, ob das jetzt Tom Brady ist oder LeBron James oder so. So ein Einblick ist einfach mal was ganz Besonderes, finde ich.
Ja, und wenn man Lust hat, das auf einen Freitagabend zu schauen, da kam mir nämlich direkt, als ich das gesehen habe, die Idee, man kann da auch durchaus mal ein Trinkspiel draus machen, wenn man Lust darauf hat. Und zwar jedes Mal, wenn Tom Brady sich seine besondere Nahrung zubereitet oder zuführt, könnte man zum Beispiel sagen, okay, man trinkt ein kleines Schnäpschen oder einen Schluck Bier oder je nachdem, was man da gerade vorhat.
Ja, es ist wirklich eklig, was der sich da immer reinzieht. Aber naja, okay, das ist...
Ja, auch eklig weiß ich nicht. Also das ist so...
Das sieht auf jeden Fall so aus, ja.
Das war, was hat er da? Ich glaube, sein Go-To-Drink war bis jetzt war so ein Blaubeer-Smoothie mit wahrscheinlich Chiasamen drin oder so. Alles immer in so einem schönen Glas. Also das, ja, das ist TB12.
Hat bestimmt Alex Guerrero vorher in so einer Tonne barfuß auseinandergequetscht oder so.
Ja, sowas in der Art wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nee, ich fand das ganz lustig. Ich habe die zweite Folge ist, glaube ich, am Freitag, Samstag rausgekommen und am Sonntag habe ich dann bei Twitter irgendwie unheimlich viele Bilder gesehen von Patriots-Fans, die dann irgendwie sich gefilmt haben, wie sie eine Banane zubereitet haben. Und zwar Tom Brady hat nämlich in der Folge den Anfang und das Ende der Banane abgenommen, quasi so abgebrochen.
Ja, das ist schlechte Energie wahrscheinlich oder so.
Ja, genau, das ist schlechtes Karma oder was auch immer. Und das ist so jetzt der neue Leitsatz für alle TB12-Anhänger, die sich wie ihr Star ernähren wollen. Das ist schon sehr unterhaltsam.
Ja, genug mit diesem Kram. Lass uns noch über eine Sache sprechen, die auf jeden Fall uns selber natürlich auch in der Offseason beschäftigen wird, aber umso mehr natürlich noch Besitzer, Liga, Spieler etc. Und zwar die häufig besprochene, häufig heiß diskutierte und beschriebene Catch-Rule in der NFL. Roger Goodell, der Commissioner, hat jetzt schon mal vor dem Super Bowl verlauten lassen, dass er selber eine Lösung finden will, beziehungsweise darüber diskutiert werden muss, diese Catch-Rule nochmal zu präzisieren, beziehungsweise vielleicht abzuändern. Man weiß noch nicht genau, in welche Richtung es da gehen soll, aber klar, da kommt natürlich als allererstes der Catch oder No-Catch, wenn man so will, von Jesse James, von den Steelers, der Tight End, gegen die Patriots in dem Regular Season Game in den Sinn und noch einige andere, Des Bryant etc. Hast du schon nähere Infos, Christian, worum es da gehen soll oder wohin die Catch Rule sich entwickeln wird?
Nee, also speziell gab es auch nichts. Also Goodell hat auch einfach im Prinzip nur gesagt, ich bin nicht nur ein bisschen besorgt, ich bin sehr besorgt. Oder nee, ich bin besorgt, nicht nur ein bisschen besorgt, so war's. Und dann so eine Plattitüde, wir haben dann mit irgendwelchen großen Leuten, Hall of Famern uns unterhalten und bla und bla und die finden es nicht gut und was auch immer. Tja, wo kann die Reise hingehen? Ne? Also das ist schwer zu sagen. Also ich finde im Prinzip ist die Regel passabel. Ne, also ja. Man kann darüber streiten und sagen, okay, Wenn ich mir jetzt so den Fang von Jesse James anschaue, dann finde ich halt auch nicht unbedingt, dass es kein Catch sein sollte. Also ich finde auch, dass sowas wohl ein Catch sein sollte. Nur weil man die Regel halt auslegt, dann ist es halt kein Catch. Und dann könnte man überlegen, ob man die Regel halt so umformulieren kann, dass man sagt, okay, das Strecken selber, nachdem man den Ball gefangen hat und sicher in den Händen hat, dass man das Strecken zum Beispiel, ne, wenn man sich dann Richtung Touchdown, Richtung Endzone, vergrößert, dass man das dann quasi schon als diesen ominösen Football-Move in Anführungszeichen, wie er immer so schön heißt, wertet. Was aber halt auch gleichzeitig wieder zur Folge hat, wenn man halt sich für einen First Down strecken würde bei einem ähnlichen Catch. Also nehmen wir mal an, Jesse James würde nicht in die Endzone sich strecken wollen, sondern sich für einen First Down strecken wollen. Dann wäre es halt ein Fumble dann in dem Moment, ne? Wenn er den Ball nicht halten würde, quasi. Und dann würde dann die nächste Kontroverse natürlich wieder kommen. Also insgesamt ist es nicht einfach, aber wir können davon ausgehen, dass irgendwas gemacht wird. Es ist die Frage, ob es dann, also es wird so oder so als großer Erfolg verkauft werden. Das ist ja immer so. Ist die Frage, ob es dann tatsächlich auch ein großer Erfolg ist oder ob dann die nächsten Kontroversen in der Saison 2018 auftreten werden.
Ja, definitiv. Also ich bin wirklich zufrieden mit dieser Regel, weil sie relativ, wie du sagst, klar ist. Sie ist auch nachvollziehbar für Fans und auch Coaches und auch Spieler. Also die immer noch behaupten, ja, man weiß ja heutzutage eh nicht mehr, was ein Catch ist. Das finde ich immer so ein bisschen unnötig, weil es ist relativ klar, es ist relativ einleuchtend und alle, die sich ein bisschen mit Football auskennen oder schon ein paar mehr Footballspiele gesehen haben, die wissen ganz genau, was ein Catch und was nicht. Das Problem, was natürlich ist, dadurch, dass wir heutzutage immer bessere Kameras haben, deutlich bessere Kameraperspektiven, mehr und mehr auf dem Spielfeld haben, ist es natürlich auch alles noch besser nachvollziehbar. Es ist besser ersichtlich teilweise, aber das ist in meinen Augen auch ein Vorteil, denn ja, die sollten eigentlich alle relativ froh sein, dass wir oder dass es die Möglichkeit gibt, dieser Replays und Reviews. Denn das macht den Sport frei von irgendwelchen Fehlentscheidungen oder irgendwelchen emotionalen Entscheidungen, sondern man kann wirklich sehr analytisch das Ganze analysieren und jede Regel demnach auch ja richtig auslegen. Deswegen bin ich eigentlich ein sehr großer Fan davon. Ich finde eher, man sollte vielleicht überlegen, ob man diese Sachen insgesamt nochmal beziehungsweise noch mehr Möglichkeit gibt zu challengen, noch mehr zu reviewen, aber dann schreien natürlich wieder alle auf, dann dauert das Spiel noch viel länger und ist eh schon so lang, aber ich finde halt, man sollte noch mehr reviewen und vor allen Dingen alles reviewen können. Es gibt ja da auch Restriktionen.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, dieses alles reviewbar machen, finde ich auch nicht verkehrt, weil teilweise hat man ja diese Hits dann, diese, ja, Targeting nicht, aber diese Head-to-Head-Collisions, wenn jetzt irgendwie ein Safety super hart auf einen Tight End irgendwie eindrischt oder so, wenn er den Ball gefangen hat und dann im Prinzip mehr oder weniger mit seiner Schulter gegen die Schulter des Tight Ends zielt und wenn überhaupt nur seicht mit dem Kopf den Kopf des Tight Ends berührt oder so, dann kannst du ja auch schon mal sehr schnell eine 15-Yard-Penalty geben und oft ist sie dann auch nicht angebracht und so. Und wenn man sowas reviewen könnte, das wäre schon, glaube ich, nicht verkehrt. Gerade wenn man bedenkt, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich dahingehend nochmal die Regel angepasst werden wird, ne?
Ja. Okay, soweit sozusagen die News beziehungsweise die Hintergründe, die Infos, die vielleicht sonst so ein bisschen untergehen, auch in der ganzen Super Bowl Media Woche und dem Super Bowl Hype, der natürlich jetzt schon seit gestern im vollen Gange ist.
Ah, ich habe eine kurze Info, die ich reinschmeißen könnte.
Doch
und
noch.
Zwar die Patriots haben, wie immer, die haben ein relativ gutes Social Media Department und kümmern sich gut um ihre Fans dabei. Die haben was ziemlich Abgefahrenes gemacht. Ich glaube, die machen eine 24-Stunden-Coverage aus Minneapolis, aus Minnesota selber, aus der sogenannten Mall of America. Wo der wohl größten Mall in den USA. Die haben dann ein richtiges Studio aufgebaut und da ist irgendwie mehr oder weniger rumtun. Die Uhr jemand am Start, so wie ich das verstanden habe, der irgendwie über das Spiel berichtet, über die Woche berichtet und unterschiedliche Gäste da und so weiter. Das heißt, wenn man da mal einschalten will, das ist natürlich sehr Patriots-lastig, dann sollte man das mal tun. Das ist, das bietet schon Unterhaltung und ist, glaube ich, deutlich. Also ich mag das NFL Network jetzt nicht so gerne, deswegen wäre das so mein Tipp dafür.
Ja, klar, können sich alle gerne mal anschauen. Ich halte von mehr als 4-5 Stunden Berichterstattung am Stück relativ wenig, weil das wird irgendwann relativ dröge und naja, wenig informativ, weil so viel Information gibt es jetzt auch nicht.
Ja, das stimmt. Das ist auch das größte Problem, das ich mit dem NFL Network habe, dass das so.
Bleibt ein Spiel, die Spieleranzahl wird nicht erhöht. Es sind immer noch die gleichen Spieler auf dem Spielfeld. Von daher, die Stories halten sich in Grenzen. Auf die Stories wollen wir jetzt natürlich zu sprechen kommen. Nach einer kurzen Pause werden wir drüber sprechen, über die Eagles, wir werden über die Patriots sprechen. Unser Ausblick auf den Super Bowl, wir werden auf Wetten eingehen, wir werden selber vielleicht noch ein bisschen wetten, je nachdem, ob Christian mich überzeugen kann, beziehungsweise den einen oder anderen guten Vorschlag machen kann, denn wir haben ja noch ein paar Sachen offen da. Das auf jeden Fall nach der Pause hier bei uns. Patriots, Eagles, Super Bowl 52, Christian. Ja, wir können viel drüber reden. Wir sollten aber auf jeden Fall auf eine Sache eingehen, und zwar, was wir von dem Spiel halten, beziehungsweise ja, wohin wir tendieren, was möglich ist, was nicht möglich ist, wer könnte gewinnen, was könnte das bedeuten, was denkst du?
Tja, ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen intensiver jetzt auf das Spiel vorbereitet, offensichtlich. Und ich sehe notwendigerweise, ne?
Ich muss einen kurzen Strich im Buch machen. Christian hat sich vorbereitet.
Ah, sehr gut, sehr gut. Krieg ich ein Sternchen im Klassenbuch?
Ja, klar, das kriegst du nach der Saison ausgehändigt und dann kannst du gucken, wie viel Sternchen du hast.
Perfekt. Nein, also ich kam halt immer wieder zu dem Punkt, ich habe halt dann irgendwie überlegt, okay, ne, was können Schwächen sein, was können Stärken sein. Habe durchaus ein paar Möglichkeiten auch für Philly entdeckt, wo ich mir denken könnte, okay, dann, wenn sie so spielen und so weiter, dann können sie den Super Bowl gewinnen. Am Ende kam ich aber halt immer wieder zu dem Punkt, okay, Tom Brady hat in den letzten Playoffs so überragend gut gespielt. Also ich habe eine Stat nochmal, die das verdeutlicht hier. In den letzten vier Playoffs hat Tom Brady alleine vier zweistellige Defizite überkommen, also wie nennt man das, bezwungen. Und kein anderer Quarterback hat das überhaupt mehr als einmal geschafft, ne? Und er hat das alleine in den letzten vier Playoffs geschafft. Also es fällt mir wirklich, also ich kann es einfach nur so sagen, ich rechne den Eagles eine Chance zu und jetzt auch keine schlechte Chance, aber ich kann es mir nicht vorstellen im Moment. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich habe.
Okay, dann machen wir es vielleicht so. Wir gehen mal so ein bisschen gegeneinander vor. Dann springe auf die Seite der Eagles und dann versuchen wir uns mal gegenseitig so ein bisschen zu überzeugen, beziehungsweise die Argumente mal aufeinanderprallen zu lassen. Du bringst natürlich Brady ins Spiel, dann bringe ich Timmy Jernigan ins Spiel, Defensive Tackle der Eagles. Für mich so ein bisschen dieser Unsung Hero, der X-Factor, der könnte für mich so eine Rolle einnehmen wie im letzten Jahr Grady Jarrett von den Falcons, der ja die Patriots über drei Quarter oder dreieinhalb Quarter im Grunde genommen das Leben zur Hölle gemacht hat und wirklich die Patriots da wirklich unter sehr hohen Druck gesetzt hat. Und Timmy Jernigan, der ja noch bei den Ravens war, als die Patriots ihn, glaube ich, das letzte Mal gegen ihn gespielt haben, genau, müsste 2014 sein, in diesem wirklich aufregenden AFC, ich weiß gar nicht, war das ein Divisional Game? Ja, ich glaube schon.
Ja, das war ein Divisional. Und danach haben sie, glaube ich, in einem Championship Game Indy total lang gemacht.
Ja, stimmt, das war Deflategate dann.
Genau.
Okay, 2014, Jernigan war da sowohl gegen den Pass, also er hatte, glaube ich, auch einen Sack und ich hatte mir das mal rausgeschrieben, extrem stark gegen den Lauf. Also Blunt hatte 1 Yard bei 3 Versuchen und Bolden hatte 3 Yards bei 7 Versuchen. Ich glaube, Shane Vereen hatte nochmal irgendwie 6 Yards und Jernigan war da natürlich nicht alleine für zuständig, sondern Baltimore generell, aber er hat einen unglaublichen Job gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, er zusammen mit Fletcher Cox gegen die Guards der Patriots, von denen jetzt abgesehen Shaq Mason vielleicht die anderen, der andere nicht so gut ist.
Ja, sind große Fragezeichen. Da hast du nicht recht. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass wenn es zu einem Upset kommt, also die Patriots sind, ich glaube, mit ungefähr 5 Punkten favorisiert. Das ist schon keine klare Favorisierung, aber schon eine deutlich hehre Favorisierung. Also wenn es dann zu einem Upset kommt und die Eagles gewinnen würden, dann wird es mit Sicherheit an dem Kampf in den Gräben liegen, wie es so schön heißt, Battles in the Trenches, O-Line und D-Line, wo die Eagles ziemlich deutlich eine deutlich besseren Einheit aufs Feld schicken können. Gerade der Pass-Rush in der Mitte, das ist natürlich auch sowas, womit man Tom Brady bekommen kann, weil Brady kommt mit Rush über außen relativ gut klar. Er braucht halt dann immer so, dann steppt er halt in der Pocket hoch, quasi nach vorne. Und die Guard-Position, wie du gerade schon sagtest, Shaq Mason ist wohl einer der besten Guards in der Liga, das stimmt schon, aber Joe Tooney und David Andrews sind, nicht unbedingt so konstant, sodass das sicherlich ein Problem werden könnte. Ich weiß nicht. Punkt. Es könnte durchaus ein Problem werden, da muss ich dir recht geben. Also durchaus.
Und was, das wäre so der zweite Spieler, auf den ich auf jeden Fall ein Augenmerk legen würde bei den Eagles, ist auf jeden Fall Malcolm Jenkins, der Safety, ehemals Corner, also ähnlich so ein bisschen wie Devin McCourty auf der Seite von den Patriots, ehemaliger Cornerback, dann zur Safety-Position übergeswitcht. Ja, ist so der Spieler, den du immer im Auge behalten musst als Brady. Abgesehen jetzt von dem Pass-Rush, den du natürlich kontrollieren musst an der Line of Scrimmage irgendwie, ist Malcolm Jenkins immer der, auf den du aufpassen musst, weil er eben ganz besonderer Safety ist, der ganz, ganz viel vorne auch in der Box spielt, gegen den Lauf sehr viel spielt, Tight End
sehr gut deckt. Versiert, versatile, wie wird das auf Deutsch heißen?
Versiert.
Auf jeden Fall sehr abwechslungsfähig.
Voll gut ist er auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Ja, das kann man so unterschreiben. Aber da ist dann zum Beispiel der Punkt, wo ich dann wieder den Patriots doch den Vorteil zugestehen würde, wenn das Backfield von Philly ist meines Erachtens, es ist kein schlechtes Backfield, das ist auf gar keinen Fall. Also ich glaube, es sind irgendwie Top 10 abgeschlossen in der Passverteidigung. Aber sie sind nicht so gut wie Jacksonville in der letzten Woche und beziehungsweise in der vorletzten Woche, ja, je nachdem, wie man dann halt rechnet, also im letzten Spiel. Und ich glaube, dass das für die Patriots, ich finde, es ist einfach zu viel. Also du hast Cooks, mit dem du, den musst du speziell bearbeiten, sag ich mal. Der hat halt einfach die tiefe Geschwindigkeit und Philly spielt ja ganz gerne Cover 3 auch mal, dass du da, ich weiß nicht, das wird schwierig und dann mit Amendola, wenn er richtig am Start ist und der hat ja wirklich in den Playoffs verdammt gut gearbeitet und natürlich Gronk, das Matchup ist immer sehr schwer. Also ich weiß nicht, wie die Eagles auf Gronk reagieren werden, ob sie vielleicht sogar tatsächlich einen Corner auf ihn abstellen oder halt das klassische Doppeln mit Linebacker und Safety ihn dann quasi in die Zange nehmen. Da muss ich sagen, da sehe ich schon den Vorteil bei den Patriots.
Ja, gut möglich. Also da weiß ich halt nicht. Also Malcolm Jenkins ist für mich derjenige, der Gronk, ich weiß nicht, das ist immer schwierig, gibt es jemanden überhaupt, der Gronk 1-1 decken kann, aber Malcolm Jenkins ist auf jeden Fall ein Safety, der so viel auch gerade in den beispielsweise Dime und Nickel Packages von den Eagles als Safety dann auf einmal die Nickel-Corner-Variante spielt oder den Tight-End dann deckt in der Dime-Aufstellung. Also der ist so variabel und die Zahlen, ich habe es noch rausgesucht, 31,8 Yards haben sie im Schnitt gegen die, ich habe mal geguckt, gegen die besten Tight-Ends, gegen die sie gespielt haben in der kompletten Saison. Also sozusagen die Number One Tight-Ends aller Teams, gegen die sie gespielt haben, haben 31,8 Yards im Schnitt pro Spiel bekommen. Was ein verdammt geringer Wert ist, wenn man überlegt, Gronk hat in seinen 14 Spielen, hat er ja glaube ich nur gemacht in dieser Saison, 77 Yards erfangen. Also das ist wirklich so ein Key-Matchup. Also wer setzt sich da durch? Ist es eher Gronk, der sich durchsetzt? Oder ist es die Eagles-Defense? Weil wenn sie Gronk bei 30 Yards halten, dann
wird's. Aber das ist schwer vorzustellen. Das ist wirklich sehr schwer vorzustellen. wenn man überlegt, wie dominant Gronk ist und was der einfach auch für Drive, der kann ja im Prinzip in einem Drive mehr oder weniger in fünf Plays, das haben wir ja, war das gegen Pittsburgh das Spiel?
Ja.
Oder, ja. Oder ja. Ja, genau, im letzten Drive dann quasi vier Pässe empfangen hat und zwischendurch nochmal einmal einen Schlüsselblock gestellt hatte. Klar, also wenn Gronk aus der Gleichung rausgenommen werden kann, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel, weil speziell auch das Laufspiel wird, glaube ich, weniger im Fokus stehen für die Patriots, weil die Eagles ja auch eine verdammt starke Laufdefense haben, ne?
Ja, definitiv. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Patriots relativ offen mit offenem Visier eigentlich direkt die Passverteidigung von Philly angreifen, weil alles andere macht für sie eigentlich auch nicht so viel Sinn. Klar musst du das Laufspiel mit drin behalten, musst irgendwie versuchen, die Balance zu halten, aber ich sehe eigentlich nicht das Laufspiel gegen Philly funktionieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer von den Running Backs von New England gegen die Front Seven von Philly plus einem Malcolm Jenkins, der dann noch mit an der Line auf einmal auftaucht, das Spiel machen soll.
Ja, das ist, also durch das klassische Laufspiel kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass es ein wichtiger Faktor sein wird. Das wäre eine große Überraschung, weil die Patriots jetzt auch, die sind ja jetzt auch einfach nicht so ein Laufteam, ne? Das sind sie auch einfach nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass auch die Running Backs ein großes Problem werden könnten für die Verteidigung von Philly. Weil, man hat es letzte Woche gesehen, wie gut Jacksonville zurechtkam mit Dion Lewis. Ne? Also man hat das irgendwie gesehen, Dion Lewis fängt jetzt irgendwie so einen Screen Pass oder so, weicht dem ersten Tackler quasi aus und macht sich bereit, irgendwie nach vorne zu laufen und zack, ist auf einmal schon ein Linebacker da und der denkt sich so, oh fuck, das war ja beim Verlauf der Saison nicht immer so, dass da so schnell jemand da war. Ne? Mhm. Und da sehe ich eine Möglichkeit, wo die Patriots angreifen können.
Ja. Dann muss ich dich natürlich noch konfrontieren mit einem der sozusagen Weak Spots der Patriots in der Defense, sind diese Bunch Formations und die Crossing Routes, gerade aus so einer Bunch Formation heraus, also sprich
Hashtag RPO oder was?
Auch, aber nicht mal nur so die RPOs, sondern generell hatte ich immer das Gefühl, dass die Patriots, sobald Bunch Formations von den Gegnern gespielt wurden, eigentlich ein bisschen Probleme waren, weil die Kommunikation einfach natürlich deutlich schwieriger ist. Du kannst nicht Press-Man spielen, sondern du musst dem Gegner mehr Raum bieten an der Line of Scrimmage. Da bin ich gespannt, wie sie das machen und vor allen Dingen diese Crossing Routes, weil ich finde, die Eagles haben perfekte Receiver dafür mit Nelson Aguilar oder aus dem Backfield auch Kenyon Barner etc. Also da bin ich schon mal gespannt, wie die Patriots das verteidigen wollen, weil die Patriots eigentlich im Grunde genommen auch keinen Cover-Linebacker mehr haben.
Ja, ist die Frage, ob sie vor den ganzen Verletzungen überhaupt einen hatten, ne? Weil Dont'a Hightower ist jetzt auch nicht unbedingt der schnellste oder quickeste insgesamt. Das ist definitiv ein Problem. Die langsamen Linebacker der Patriots sind ein großes Problem für die Defense der Pets, ne? Das kann man nicht anders sagen. Mit den Bunch Formations, ja, hast du auch nicht unrecht. Das ist mehrmals in dieser Saison hat die Patriots Probleme gehabt. Ab und zu kamen sie aber auch ganz gut damit klar. Das ist gerade am Anfang hatten sie Probleme, gerade das erste Spiel gegen Kansas City, da wurden sie ja regelrecht verbrannt, also geburnt, regelmäßig. Da muss man mal gucken. Also das ist, würde mich nicht wundern, wenn Philly da stärker drauf eingehen wird. Moment, Frankreich ist doch der OC, ne? Oder vertue ich mir jetzt gerade?
Wer ist der OC? Wovon redest du gerade? Ich habe Frankreich verstanden.
Ja.
Frankreich? Hm? Wie kommst du auf Frankreich?
Der Offensive Coordinator. Nein.
Aber der ist doch. Ja. Du.
Ja, sehr schön. Einen
guten Sound, warte. Danke.
Oh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja, das war, so heißt, also der heißt nicht Frankreich, so wie das Land, sondern so ähnlich. Ja, genau, also generell ist die Eagles Offense, finde ich, ist halt prädestiniert genau für solche Spielzüge. Und wenn du das noch kombinierst mit dieser RPO, dass du wirklich diese Bunch Formation mit drei Receivern auf der einen Seite hast, dann den Quarterback in der Shotgun mit dem Running Back, dann hast du quasi diesen, ja, dann musst du wirklich so konzentriert sein. Ich meine, klar, Bill Belichick schafft es immer wieder, seine Teams darauf einzustellen, aber du musst so konzentriert sein, weil du hast einerseits musst du den Lauf verteidigen, du musst einen schnellen Screen Pass verteidigen, du musst aus dieser Bunch Formation heraus einen Trickspielzug verteidigen können, du musst aber auch diese Crossing Routes verteidigen können und du kannst das Ganze eben im Grunde genommen aus einer eher passiven Verteidigungsposition heraus nur machen, weil du eben nicht so Press Coverage spielen kannst, sondern du musst eben mehr Raum geben. Und dann kamen die Eagles eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und was sie auch letzte Mal gegen die Vikings viel gemacht haben, sobald Nick Foles das gesehen hat, dass da im Grunde noch ein bisschen zu viel Luft war, hat er eben einfach nur sofort diese RPO so gespielt, okay, ich switche vom Run zum Pass und einfach die Slant Route auf Jeffrey beispielsweise oder Aguilar oder Torrey Smith.
Wir sollten vielleicht mal eben kurz erklären, RPO bedeutet One Pass Option. Nicht, dass wir setzen das jetzt gerade so voraus hier. Das ist, ja, hinderlich.
Super gut ist das, ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr schwierig zu verteidigen. Also im Grunde genommen kann man es nur verteidigen. Generell diese Offense, die Philadelphia spielt, kannst du irgendwo nur verteidigen und das ist natürlich dann wieder prädestiniert für die Patriots. Wenn du quasi das machst, was du machen musst und quasi
do your job.
Ja, nichts extra machst, sondern wirklich nur dabei bleibst, was du machen musst und nicht irgendwie was versuchst zu antizipieren, sondern wirklich ja, dabei bleibst, sondern nicht irgendwie raten, was kommt jetzt, sondern wirklich darauf reagieren und das dann und dann eben gut tackeln. Anders kannst du es nicht verteidigen.
Was würdest du denn tippen? Wie wird denn die Coverage aussehen von den Patriots? Meinst du, dass Gilmore dann alleine auf Jeffrey geschickt wird?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Patriots das ist auch wieder so ein Problem. Also du hast ja immer in den letzten, oder die Patriots, was können die Patriots gut? Sie können im Grunde genommen nicht viel in der Defense, aber was sie gut können, ist quasi so deine Stärke wegnehmen. Bei den Eagles ist das Problem, sie haben sehr, sehr viele Stärken, beziehungsweise es ist nicht so der eine Superstar in der Offense, sondern sie haben sehr, sehr viele Stärken. Deswegen würde ich tippen, dass sie Gilmore alleine lassen, one-on-one, wenn es geht beispielsweise und dann aber nicht sich festlegen, beispielsweise wie im letzten Super Bowl, dass ich weiß gar nicht mehr, wer war es, Butler hatte, glaube ich, immer Mohamed Sanu one-on-one oder die meiste Zeit und Julio Jones wurde dann gedoppelt quasi mit Eric Rowe und einem Safety over the top. Ich glaube, dass sie das ähnlich angehen, wobei sie dann, schätze ich mal, switchen werden im Laufe des Spiels und je nachdem, ich weiß nicht, also ja. Alshon Jeffrey ist für mich jetzt nicht so die Gefahr, dass du ihn dauerhaft doppeln musst, sondern dass du quasi...
Ja, ist es halt nicht so dieser Number One Elite Receiver, so ist halt der Number One Receiver von Philly wohl, aber ist halt kein Julio Jones, ne?
Nee, also ich glaube, dass Patrick Chung relativ locked in sein wird auf Zach Ertz, im Tight End der Eagles. Und da relativ viel alleine regeln muss, weil es eben sehr schwierig ist, Tight End zu doppeln. Das machen die Patriots auch relativ ungerne. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Devin McCourty wieder relativ tief stehen wird, um einfach diese langen Bälle zu verteidigen, was die Eagles ja auch gerne spielen. Und Gilmore One-on-One spielen wird.
Ich glaube, das wird auch ein Schlüssel sein der Patriots. Ich glaube, sie werden wirklich versuchen, diese Big Playability, also diese Tendenz von Philly wirklich auch auf große Raumgewinne in einem Schlag einzugehen und sie halt zu versuchen zu verhindern und Nick Foles dann dazu zwingen, dieses Dink and Dunk also dieses stückchenhafte Voranschreiten ihn quasi aufzuzwingen und ihm da quasi die Möglichkeiten für zu lassen. Und am Ende dann zu sagen, okay, Nick Foles, du bist Nick Foles, beweis uns, dass du der Nick Foles von letzter Woche bist und nicht der Nick Foles, der in den Spielen davor gespielt hat.
Ja, oder der von 2013. Also, ja. Und dann haben sie auch noch wahrscheinlich den besten Ersatz-Safety, wenn man das so sagen kann, in Duron Harmon, finde ich, der quasi auch nochmal im Grunde um die gleiche Rolle spielen kann wie McCourty. Es kann auch sein, dass sie dann eben quasi wirklich sagen, Patrick Chung spielt im Grunde um die Nickel-Corner-Variante und spielt in der Slot oder gegen den Tight End und sie haben dann Harmon und McCourty tief mit einer quasi dann nochmal einer so einer, ja, wenn man so will, Tampa 2, ja, tiefen Coverage.
Ja, ist es durchaus auch möglich, ja. Also ich meine, also Chung ist wirklich relativ ja, versatile, ne? Ja. Da sind wir wieder. Also er ist ja auch der typische, der Strong Safety, der dann auch in der Box steht. Tja, ich weiß es nicht. Also ich finde es erstaunlich, dass wir relativ wenig auf Nick Foles eingegangen sind. An dem hängt es natürlich auch ungemein. Ne? Es ist halt wirklich die Frage, was kann Nick Foles an diesem Tag reißen? Und ja, ich meine, das kann man nicht vorhersehen. Also
ich glaube, dass das Narrativ, was jetzt so ein bisschen rumgeht, ist, entweder hat Nick Foles einen guten Tag, so wie gegen Minnesota oder damals unter Chip Kelly, oder er hat einen verdammt schlechten Tag, so wie, keine Ahnung, gegen die Giants diese Saison. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, beispielsweise das Spiel gegen die Giants, das vorletzte Spiel in der Regular Season. Das war ein Spiel, ich meine, das hatte Brady auch gegen Miami. Und Nick Foles, man darf nicht vergessen, dass er reingerutscht ist in das Team für Carson Wentz, der sich verletzt hat. Dass er relativ wenig Zeit hatte, auch mit der First Offense sozusagen zu trainieren und zu spielen. Und er ist in das Team reingerutscht. Und wenn ich mir angucke, was er insgesamt, seitdem er das Team übernommen hat, für Carson Wentz abgeliefert hat, habe ich überhaupt keine Bedenken. Und dass er ein gutes Spiel machen wird und dass er im Super Bowl auch wirklich einen guten Job machen wird. Und ich weiß auch, dass Doug Peterson, der Head Coach der Eagles, ihm auf jeden Fall absolut vertraut. Und nicht wie Doug Marrone bei Blake Bortles bei Jacksonville auf Nummer sicher gehen wird, sondern er hat gegen die Vikings gezeigt, dass er mit Nick Foles all in geht und dass er ihm absolut vertraut. Und ich glaube, das ist auch der Moment, in dem Nick Foles am besten spielt. Und von daher glaube ich, dass Nick Foles ein gutes Spiel machen wird. Ob es insgesamt reicht, keine Ahnung, hängt vielleicht in meinen Augen mehr an der Defense der Eagles, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel machen wird für die Quarterback-Position.
Ja, ich bin da nicht so überzeugt, aber auch nicht zweifelhaft. Also klar, ich sehe schon auch, also es ist einfach, die Möglichkeit ist da, ne? Aber ich vertraue da nicht drauf. Also das ist so vielleicht der Unterschied dabei. Also ich bin da wirklich so völlig offen. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er total untergeht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er ein gutes bis verdammt gutes Spiel macht. Gerade wenn man sich die Probleme der Patriots in der Defense anschaut, die sie oft genug in der Saison hatten. Und sie haben auch wirklich oft genug in der Saison Quarterbacks, die mittelmäßig bis schlecht sind, eine Stufe oder zwei Stufen besser aussehen lassen. Insofern ist das schwer zu sagen. Und aber du hast schon recht. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt an Nick Foles selber hängt, weil dafür ist das Playcalling dann dementsprechend auch gut genug.
Ja, definitiv. Und ich meine, wenn ich mir überlege, dass die Patriots es über Jahre geschafft haben, Quarterbacks wie jetzt letzte Woche Blake Bortles, Ryan Tannehill, Tyrod Taylor, teilweise haben die aussehen lassen wie zukünftige Hall of Fame Quarterbacks. Weil sie halt einfach auch mit einem Mindset daran gehen, dass es ihnen scheißegal ist, was für Stats sie am Ende haben und wie sie gerankt werden als Defense. Ich habe halt manchmal eine Ahnung, sie lassen das erstmal so ein bisschen kommen. Sie gucken jetzt sich das erstmal an, wie der andere Quarterback so drauf ist. Und wenn der in der ersten Halbzeit für 200 Yards wirft, dann ist es relativ egal. Wichtig ist halt, was am Ende dann auf dem Scoreboard steht. Und von daher,
ja, Red Zone Defense ist dann natürlich auch immer so eine Sache, ne? Das ist ja auch immer ein besonderer Fokus der Patriots. Ich habe oft das Gefühl, dass sie sagen, okay, lasst ihnen so viel Yards zukommen, wie sie wollen. Wir fangen dann erst wirklich ab in der Red Zone, also in den letzten 20 Yards an, wirklich so das Feld eng zu machen. Und da haben die Patriots auch oft durchaus guten Erfolg bei, ne?
Ja, definitiv.
Und dann halt wirklich dann halt 7 Punkte zu verhindern und nur 3 Punkte zuzulassen.
Und das wird es auch sein. Also Nick Foles kann das Spiel bestimmt nicht alleine gewinnen, aber er kann es, wie man so schön sagt, verlieren. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass er jetzt wirklich untergehen wird. Ich glaube, dass er gut spielen wird, aber er muss natürlich verdammt gut spielen und er darf natürlich auch nicht mit einem zu sicher sein zu früh, wenn es wirklich gut laufen sollte für die Eagles. Wir haben es gesehen über die letzten Jahre, über die letzten Wochen. 7 Punkte, 10 Punkte oder 14 Punkte auch oder wie viel waren es letztes Jahr, 25 Punkte, sind halt nicht genug, sondern du musst quasi immer weiterspielen und das ist, glaube ich, auch so eine unglaublich schwere Sache mental, da quasi weiter durchzuziehen, aber wie gesagt, ich glaube, Nick Foles wird ein gutes Spiel machen.
Ja, das hat man auch in irgendeiner Super Bowl-Doku gesehen oder in den Soundeffekten oder so. Ich weiß nicht, ob das Keanu Neal war von Atlanta Falcons, der irgendjemand sagte so, ja, Spiel haben wir fast gewonnen, und er sagte so, ja, they got Tom Brady though. Also die haben, ja, es mag sein, aber die haben ja Tom Brady, also so ein bisschen Vorsicht quasi, ne, nachdem sie schon irgendwie mit wahrscheinlich mit 25 Punkten geführt haben. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ich freue mich ungemein darauf.
Definitiv. Wir hoffen auch, dass ihr euch alle freut und dass ihr, dass wir jetzt so ein bisschen ein paar Fragen klären konnten, ein paar Infos geben konnten fürs Spiel. Wir werden natürlich in der nächsten Woche am NFL Tuesday mal wieder am Dienstag das Ganze analysieren, wie es gelaufen ist. Vielleicht haben wir genau das Richtige gesagt, vielleicht haben wir genau das Falsche gesagt. Das sollte auch ab und zu mal vorkommen. Wichtig ist natürlich jetzt noch, dass wir uns vielleicht überlegen, wie es ausgehen wird, Christian. Auch wenn du ungern tippst und du ungern dich auf Zahlen fokussierst, aber du kannst ja auch vielleicht einfach nur so einen groben Tipp geben.
Ja, also ich gehe ganz klar auf, wie gesagt, wie ich schon eben ein paar Mal gesagt habe, es fällt mir wirklich schwer, von dem Faktor Tom Brady und vor allen Dingen von diesen vier Comebacks im vierten Quarter mit 10 oder mehr als 10 Punkten zurückzukommen. Also das fällt mir wirklich schwer, da ja, das nicht in Betracht zu ziehen. Und deswegen tippe ich ganz klar auf die Patriots. Irgendwie tendiere ich auch dazu zu sagen, dass es ein größerer Sieg wird. Also dass wir so das erste Mal ein Patriots Super Bowl Sieg haben werden, der mit mehr als 6 Punkten entschieden wird. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht.
Okay. Ich glaube, ich tendiere momentan eher so zum Field Goal Führung, also 3 Punkte. Ich gehe ein bisschen unter die Wettquoten, einfach aus dem Grund, dass ich dem nicht ganz so traue wie du. Also ja, ich sehe auch die Patriots vorne, und wenn alles so läuft, wie es normalerweise laufen könnte oder sollte, beziehungsweise wie das in den letzten Wochen gelaufen ist, wie die Teams aufgestellt sind, trainiert werden etc., könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Patriots das auf jeden Fall gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es so ein haushoher Sieg wird, weil dafür sind die Eagles insgesamt mir zu breit und zu gut aufgestellt. Dennoch würde ich auch sagen, dass die Patriots den Super Bowl gewinnen und mal wieder eine Wiederholung des Super Bowl-Sieges schaffen.
Also du würdest die Punkte nehmen.
Ja, ich würde die Punkte nehmen in dem Fall, genau.
Okay. Ja, das wäre vielleicht der Zeitpunkt, sagen, dass ich vielleicht mal ein paar...
Ja, vielleicht noch eine Frage hätte ich noch. Wenn es erlaubt wird.
Natürlich wird es erlaubt, bitte.
Ja, danke. Würdest du sagen, dass es das schlechteste Team, das die Patriots im Super Bowl begegnen?
Oh, ich würde sagen, dass die Patriots vielleicht eins der schlechtesten Teams sind, das sie jemals im Super Bowl gestellt haben. Das schlechteste Team, dem sie begegnen. Tja.
Also okay, gehen wir mal zurück, oder sagen wir mal nur die letzten drei, sagen wir mal Seattle, Atlanta und Philly.
Mhm.
Wie würdest du die,
in der Reihenfolge auch. Atlanta over Philly.
Okay.
Das wäre, glaube ich, meine Einschätzung.
Okay.
Wie würdest du das sehen?
Gut. Ich habe keine Meinung dazu.
Sehr gut, sehr gut. Machst du es dir wieder einfach.
Ich mach's mir wieder einfach, genau. Du wolltest gerade eben was erzählen, gerne.
Ja, wir hatten eine Frage bekommen von Jan, der uns auch schon länger zuhört. Und zwar wollte er, dass wir so ein bisschen auf die Super Bowl-Wetten eingehen. Und da gibt's echt einige. Ich habe mir mal so eine Seite hier rausgesucht, die so eine Auflistung macht. Und das sind bestimmt, grob geschätzt, 200 verschiedene Wetten, die man machen kann. Und das geht echt darüber, wird Pink bei der Nationalhymne irgendwie mal zwischendurch fliegen oder, also fliegen in Anführungszeichen, ne, also so durch die Luft schweben.
Ach so, so showmäßig.
Genau, okay. Wird sie irgendwelche Wörter vergessen von der Hymne? Wird sie irgendwie was Eagles-mäßiges sagen, weil sie anscheinend Eagles-Fan ist? Das habe ich jetzt aber auch nicht so mitbekommen, aber es wirkt.
Ist das eine deutsche Seite oder?
Nee, es ist oddshark.com.
Okay, ich dachte wegen der, ob sie Wörter vergessen würde, das hört sich so Helene Fischer-mäßig an.
Ja, oder auch
Sarah Connor war das.
Oder auch Donald Trump, ne? Also das
Ich nehme alles zurück, ja, okay, mach weiter, danke.
Oder wird, wie viele Male wird Giselle Bündchen während des Broadcasts, also während der Sendung genannt werden? Da liegt das Over-Under bei 1,5. Also Over-Under, eben kurz zur Erklärung. So viel muss man auch nicht erklären. Entweder ne, 1,5 ist der Punkt und sagt man, wird das häufiger oder seltener sein als 1,5 Mal. Tja, wie oft wird
Robert Kraft gezeigt werden? Dann machen wir das doch mal so. Over-Under. Mhm. Over-Under, lies mir mal ein paar lustige vor und ich gebe dir ein Over-Under.
Okay, ja. Wie oft wird Carson Wentz genannt werden während der Übertragung? Da liegt das Over-Under bei 3,5.
Over.
Ja, das würde ich jetzt auch tippen, ja. Ja, was haben wir noch hier? Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Filibuster zwischendurch machen. Wie oft wird Nipplegate genannt werden? Das ist ja das insofern interessant, weil das ja das letzte Mal, als Justin Timberlake im Super Bowl performt hat, ist ja der bekannte Nipplegate passiert quasi. Dementsprechend, tja, was meinst du?
Was ist das Over-Under?
Ja, hier steht keins. Ha, passend, das ist mit Quote. Okay. Ich würde das jetzt mal bei 1,5 setzen.
Ja, ich würde Under sagen und vielleicht noch ein kurzer Nebensatz dazu. Ich finde es schrecklich, dieses Nipplegate. Insofern als, sorry, Janet Jackson relativ viele Probleme danach bekommen hat und Justin Timberlake überhaupt keine Probleme und jetzt wieder auf dem Super Bowl.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Dass er da kein Problem hat und Janet Jackson, naja. Okay, das ist tatsächlich vielleicht für ein anderes Thema. Was haben wir denn sonst noch? Welche Farbe wird Bill Belichicks Shirt haben beim Kickoff? Blau, grau, rot oder weiß?
Blau.
Ja,
Navy Blau.
Blau ist tatsächlich auch das mit der schlechtesten Quote da drauf. Und dann suche ich mir nochmal eben eins raus. Lass mich mal kurz gucken. Wird Tom Brady's Jersey wieder gestohlen werden?
Wie viel könnte ich da gewinnen, theoretisch? Also wie ist da die...
Ich habe da jetzt noch nicht ganz hintergeschnitten. Ich glaube 1,5, wenn er gewinnt. Und also das 1,5-fache und das Zweifache, wenn es nicht gestohlen wird.
Ja, wahrscheinlich wird es wieder gestohlen, oder? Also...
Ja, ich glaube.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, dieses Mal, ja, wenn sie da ordentlich drauf aufpassen. Das kann ich mir nicht. Also kurz zur Erklärung, letztes Jahr ist es ihm gestohlen worden von einem, war das ein Mexikaner? Ich glaube, das war ein mexikanischer Journalist, der jetzt aber auch nicht irgendwie vor der Kamera stand oder geschrieben hatte. Das war so ein Network-Official, glaube ich, ne, der im letzten Jahr dann quasi während der ganzen Super Bowl-Feierei sich so in Richtung Kabine geschlagen hat, obwohl er auch gar nicht die richtigen Credentials, also die richtige Zulassung dafür hatte und dann hat das irgendwie wohl eingesackt, ne?
Ja, aber allein schon deshalb wird es, glaube ich, so eine Ocean's 11 Kramkiste geben, dass irgendwie irgendeine Diebesbande sich was richtig Cooles überlegt, das Jersey zu stehlen, weil das ist ja dann nochmal das Zehnfache davon wert, dadurch, dass es letztes Jahr schon gestohlen wurde. Das ist ja dann schon fast so viel wert, traurigerweise, wie ein modernes Kunstwerk, wenn du das dann irgendjemandem verkaufst, der sich das dann in seinen Keller hängt.
Ja, das stimmt
wohl. Also, ich find's mega lustig und dann, weiß ich nicht, kauft Roland Emmerich direkt die Filmrechte daran und dreht einen Film raus.
Hast auch wieder recht. Armageddon. Einen habe ich noch.
Ja,
wie viele Donald Trump-Tweets wird es am 4. Februar geben? Da ist das Over-Under bei 5.
Von ihm selber, oder was? Mhm. Wie viel? Over, Under, 5? Mhm. Ich sag Under.
Du sagst Under. Ja, nee, ich glaube mehr.
Ja, ich glaube, er ist nicht mehr so der beste Buddy jetzt von den ganzen Patriots.
Ne? Ja, aber ich meine, der kann ja genug sagen, ne? Irgendwie bei der Hymne kann er dann sagen, da werden sie ja wahrscheinlich alle stehen, würde ich mir mal vorstellen, im Super Bowl, wenn jetzt wirklich wenn es wirklich aufs Highlight zugeht, dann wird er sagen, seht ihr jetzt, ich habe sie alle drin gebracht, da könnte er einmal sagen, und dann kann er sagen, bla bla bla, seht ihr, wie schlecht das Spiel ist, oder bla bla, seht ihr, wie gut das Spiel ist. Er kann irgendwie alles relativieren, was in seinen Kopf reinkommt. Und vielleicht gibt es noch so ein paar andere Themen. Also es sind ja nicht nur Super Bowl-related Tweets.
Ja, das stimmt. Gibt es bestimmt auch eine mögliche Wette, wie oft Mark Wahlberg gezeigt wird?
Ach, der Arme, das tut mir echt ein bisschen leid. Also man kann das ja schon verstehen, wenn du so wirklich so ein Hardcore-Fan bist von einem Team und dann, ne, die Patriots so mehr oder weniger sang- und klanglos untergehen im letzten Super Bowl und wenn er dann wirklich aus dem Stadion rausgeht. Tut mir schon so ein bisschen leid. Das ist natürlich nicht, wirft natürlich nicht das beste Licht auf ihn, aber es ist ja auch schon verständlich. Ja,
naja,
ich weiß gar nicht, ob so Bro war. Das war ja eigentlich immer mehr so Ben Affleck und Mark Wahlberg, ne? Mark Wahlberg und Matt Damon, genau.
Matt Damon.
Ja.
Wie gesagt, ihr seht schon, man kann viel wetten, man kann sich auch schöne Wetten noch selber ausdenken. Das ist vielleicht ein Spiel für die nächsten Tage. Wer daran Spaß hat, schreibt uns gerne, wenn ihr eine coole Wette habt. die man vielleicht mal so einbringen könnte, die es vielleicht nur nicht gibt. Ansonsten gibt es, Christian hat es gerade angesprochen, mehr als genug Wetten. Christian, ich wünsche dir einen wunderschönen Super Bowl Sunday und allen da draußen, die uns hören. Wir sind nächsten Dienstag natürlich wieder da, wenn ihr den Rausch ausgeschlafen habt, wenn ihr am Montag hoffentlich alle frei hattet, nicht zur Arbeit oder wo auch immer ihr hingehen müsst, sondern so, dass ihr den Super Bowl genießen könnt, alles drumherum genießen könnt, das Spiel genießen könnt, und dann sind wir nächsten Dienstag beim NFL Tuesday wieder da, um all das zu besprechen, was passiert ist am letzten Sonntag. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut, ciao! We'll be right back.